Ja, meine Damen und Herren, zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich an dieser Stelle bei dem Haus der Kulturen der Welt bedanken. Ich bedanke mich für die Einladung und für die Möglichkeit, die mir hier gegeben wird, das Wort zu ergreifen, um über den großen Künstler Ahmad Bouret zu sprechen, der ein Freund von mir ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, auf einer großen weißen Wand hat Rabbi Emroué vor einigen Monaten 366 winzige Zeitungsausschnitte ausgehängt, die zumindest als solche gelten. Einige Bilder waren größer als die anderen, aber alles in allem waren sie gleich groß und hatten ähnliche Umrahmungen. Ganz farblos war die Wand nicht. Hier und da konnte man ein unauffälliges Farbfoto erkennen. Als Mittel gegen die Monotonie und als Sinnbild einer Teileinheit. Aber Schwarz und Grau waren die eindeutig dominanten Farben. Zwischen den Bildern konnte man ein paar flüchtige Texte erkennen, die wohl als Presseausschnitte fungieren sollten. Aber jeder Versuch, jene Texte zu lesen, wurde sofort durch die sich vermischenden Absätze vereitelt, die die Prosa für den Leser unleserlich machte, auch wenn der Drang, sie zu entziffern, groß war. Alles in allem vermittelten diese zahlreichen und winzigen Bilder, die so vereinfacht und verdichtet auftraten, dass sie nur als schwarz gerahmte Konturen wahrgenommen werden konnten, den Eindruck, nur Hieroglyphen zu sein, Worte und Wörter als Bilder verkleidet. Davon ausgehend konnte man es wie ein Spiel angehen und sich hineinsteigern, wenn man die Kraft finden konnte, den Schwindel zu beherrschen, der durch eine eingehende und mühsame Begehung der Bilderwand entstehen würde. Ich werde Ihnen nun erklären, welches Spiel ich mir vorgestellt habe an diesem Abend in Beirut anlässlich der letzten Ausstellung von Rabbi Emroué. An diesem Abend oder vielleicht auch in den nächsten Tagen, ich weiß es nicht mehr. Und natürlich werde ich Ihnen ebenfalls die schlechthin selbstverständliche Analogie offenbaren zwischen diesem Spiel und dem diskursiven Umgang mit der chronischen Erlahmung, Erstarrung, welche die libanesische Politik seit Jahren ereilt hat. Ja, seit mehreren Jahrzehnten, könnte man fast sagen. Und genau diese Lähmung ist heute das Thema, das ich Ihnen nahebringen möchte und nicht die Ausstellung von Rabbi Emroué. Bevor ich aber diese so banalen wie aufschlussreichen Anspielungen angehe, möchte ich auf eine Sache hinweisen. In einem umfangreichen Band mit dem Namen Sana Kebis, also Schaltjahr auf Deutsch, hat unser Künstler genau diese Ansammlung an Presseausschnitten veröffentlicht, die er auf der großen Wand der Beirut-Galerie ausgestellt hatte. Aber die Veröffentlichung ist nicht identisch mit der Komposition auf der Ausstellungswand. Man könnte sogar meinen, dass er hier gewissermaßen den gegenteiligen Zweck im Visier hatte. Seine Veröffentlichung, sein Buch, stellt sich wie ein Tagebuch dar, von dem jede Seite einen Jahrestag abbildet. Oft sind die Bilder aber zu klein, um eine ganze Seite zu füllen. Sie bilden nur eine Art Überschrift des jeweiligen Tages dar. Aus der angemessenen Entfernung betrachtet, kann die Bilderwand als eine ganzheitliche Impression wahrgenommen werden. Der Beobachter muss sich ihrer nähern, um die Einzelheiten zu erkunden, um sie unter die Lupe zu nehmen. Aber in dem Buch blättert man sich durch und muss sich die notwendige Zeit nehmen. Im Sinne der saussurischen Unterscheidung könnte man sagen, dass die Bilder an der Wand eine Synchronie darstellen, während die Bilder am Buch aus der Sicht des Lesers eine diachronische Dimension darstellen. Und genau diese Synchronie bildet die Regel des Spiels, das ich Ihnen nun vorschlagen möchte. In diesem Spiel geht es darum, ein wahllos herausgegriffenes Bild durch ein Vergrößerungsglas anzusehen oder es stärker zu beleuchten. Dadurch entsteht um dieses herausstechende Bild oder Foto herum eine Ordnung. Da diese improvisierte Struktur sich als zu locker erweist, könnte man sie beliebig ändern. Zum Beispiel, indem man die Anzahl der Elemente durch eine Straffung der Konturen reduziert oder indem man das Gesamtbild in Linien aufbricht, die wie Fluchtlinien von dem dominanten Foto ausgehen würden und jede für sich eine limitierte Anzahl an Elementen beinhalten würde. Diese Vorgehensweise ist umso interessanter, als die ausgestellten Bilder mit Hieroglyphen, also mit Wörtern, gleichgesetzt werden können. Ohne über den Rosetta-Stein zu verfügen, setze ich voraus, dass sich einige der somit entstandenen Fluchtlinien in Sätzen oder Periphrasen verwandeln ließen, die einen Sinn ergeben, und dass andere, die auf Anhieb keinen unmittelbaren Sinn vermitteln würden, jenen Entwürfen gleichkämen, die sich aus den verstreuten Ausschnitten der Bilderwand ergeben. Natürlich bleibt es denkbar, insbesondere wenn man nach einem ersten Versuch etwas frustriert geblieben ist, alles nochmal anzufangen, indem man ein anderes dominantes Foto bzw. eine andere spontane Gestalt auswählt. Denn mit seinen 366 Bildern bietet die Fotowand selbstverständlich eine unbegrenzte Anzahl potenzieller, neu ganzheitlicher oder Teilkompositionen. Nun, welche Ähnlichkeit präsentiert dieses improvisierte Spiel mit dem libanesischen politischen System, welches, ich erwähnte es eingangs, mit einer Krise hadert, die durch ständigen Wechsel und durch unlösbare Probleme gekennzeichnet ist? Meines Erachtens dreht sich diese Krise um einen Begriff, Al-Taifa, Kommunitarismus oder, wenn man den etwas veralterten Begriff aus der französischen Sprache dafür bemühen möchte, Konfessionalismus, wie es damals hieß. Im Zusammenhang mit der Ausstellung von Rabbi Mroué spielt dieser Begriff eine zentrale Rolle, weil alle Fluchtlinien, die von ihm ausgehen, eine mögliche Gestaltung der politischen Kräfte unserer Nachkriegszeit darstellen können. Man muss davon ausgehen, dass das im Mittelpunkt stehende Wort mehr oder weniger vergrößert oder beleuchtet werden kann und dass eine einzige Anordnung im Vordergrund steht, um zu verdeutlichen, dass sie die aktuellste ist und dass all den anderen eine angemessene Behandlung zukommen wird, um deren Position in der Reihenfolge zu bestätigen und so weiter. Und zu guter Letzt würden Klammern plus Minuszeichen sowie Pfeile diese Anordnung in eine Formel verwandeln oder gar in ein Gleichnis der Krise und deren jeweiligen Entwicklungsstand. Also, warum sollte man sich diese Möglichkeit einräumen, das Licht, die Beleuchtung oder die Bedeutung des zentralen Begriffes beliebig zu modifizieren? Weil er im politischen Leben genauso behandelt wird, ohne jemals von seiner Zentralität etwas einzubüßen. Hier muss ich etwas weiter ausholen. Vor 40 Jahren hatte ich bereits dieses Phänomen den Anstand der Communities genannt. Mit dieser Bezeichnung, mit dieser Beschreibung wollte ich auf den in der libanesischen Politik allgemein verbreiteten und selbstverständlichen Hang hinweisen, auf den Hang hinweisen, das kommunitaristische System anzuprangern, dessen sie ein Teil sind und es im besten Falle als ein notwendiges Übel zu betrachten, das ja bald, wenn bestimmte Umstände es erlauben würden, überholt sein wird. Und damals behauptete ich, dass dieser Anstand, der viel mehr als nur Trug und Schein war, dem Ziel diente, Frontalkollisionen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu vermeiden und einen legitimen Raum für die Macht des Staates zu gewährleisten. Hat der Krieg im Libanon, dessen zwischengemeinschaftliche Dimension im Zuge der Jahre immer deutlicher wurde, diesen Anstand zunichte gemacht? Ja, würde ich sagen, weil er eindeutig kommunitaristische Kräfte der Politik in den Sattel gehoben hat, die die Vertretung gewisser Bevölkerungsgruppen für sich beanspruchen. Und damit wird nun oder wird von nun an jeder institutionelle Schlichtungsversuch durch die Machtansprüche, die er voraussetzt, der Dominanz einer Bevölkerungsgruppe gleichgesetzt. Einer Dominanz, deren Legitimität vom Kriege abgeschafft wurde. Außerdem hat Syrien, dessen Streitkräfte mit der Unterstützung der internen Sicherheitskräfte den Libanon kontrollierten, 15 Jahre lang die Rolle des Schlichters für sich beansprucht, bei der Beilegung von Konflikten, die das Land Syrien selbst ausgelöst oder angefacht hatte. Und dabei hat Syrien die politische Landschaft im Libanon neu gestaltet. Und der Ausschluss der zwei wichtigsten christlichen Bevölkerungsgruppen. Und so wurde mit iranischem Segen eine Arbeitsteilung realisiert, die den zwei Bewegungen oder Allianzen passte, die die Vertretung schiitischer Interessen für sich beanspruchten. Und das alles mit der Unterstützung Saudi-Arabiens bei dem Wiederaufbau des Landes und gegen die Kontrolle eines sunnitischen Milliardärs, der Riad ewige Treue geschworen hatte. Natürlich fanden diese Ereignisse zu einer Zeit statt, in der die USA nach dem Zerfall der Sowjetunion und dem Zweiten Golfkrieg stärker denn je waren. Und der in Madrid aus der Taufe gehobene israelisch-arabische Friedensprozess weckte damals noch Hoffnungen. Aber sehr schnell wurde diese Inszenierung gekapert. Einerseits von der benachteiligten christlichen Seite und andererseits von der bedrohten sunnitischen Bevölkerungsgruppe. Rafik Hariri, vom neuen Präsidenten der Republik ausgebremst, der von Syrien unterstützt und 1998 an die Macht geführt wurde, feierte bei den Parlamentswahlen 2000 einen Sieg und zog in den Staatsrat ein. Zur selben Zeit folgten christliche Persönlichkeiten dem Beispiel der Prälate der maronitischen Kirche und forderten öffentlich den Rückzug israelischer Truppen aus dem Südlibanon sowie den Einsatz syrischer Truppen, wie im Abkommen von Taif vereinbart. Weiterhin wurde die Auflösung der Milizen gefordert, also konkret die Entwaffnung der Hisbollah. In ihrem Aufruf hatten maronitische Erzbischöfe die sogenannte dritte Forderung bekräftigt, die das christliche Leitmotiv der Nachkriegszeit werden sollte. Und zwar verlangten sie eine Wahlreform, durch die Christen sich in Zukunft ihre eigenen Vertreter aussuchen könnten. Nach dem Scheitern des Clinton-Assad-Gipfels im März 2000 steigt Syrien aus dem Friedensprozess aus und fördert somit die Konvergenz der zwei syrienfeindlichen Bewegungen. Und so verhärten sich die Fronten zwischen Syrien und den USA und ihren regionalen Verbündeten. Nach dem 11. September facht Assads Sohn, der den irakischen Dschihad unterstützt, den Konflikt mit Washington wieder deutlich an. Im Vorfeld der libanesischen Parlamentswahlen bekräftigt die Resolution 1559 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, die im September 2004 verabschiedet worden war, die souveränistischen Forderungen der christlichen Seite, die Hariri sich von nun an zu eigen machen sollte. Doch Bashar al-Assad ist entschlossen, den amtierenden Präsidenten Hariri für 3 weitere Jahre zu unterstützen. Und so ebnet die UN-Resolution den Weg im Libanon für den tiefgreifenden Umbruch des Jahres 2005. Aber nun zurück zur Bilderwand von Mroué. Man kann sagen, dass diese Zeit 1990 bis 2005, dass diese Zeit von diesem Anstand der Bevölkerungsgruppen, von Kommunitarismus geprägt wurde. Aber auf der pro-syrischen Seite und in der Opposition war dieser Anstand unterschiedlich stark ausgeprägt. Die Semantik der nationalen Befreiung und des Wiederaufbaus des Landes verdrängte und verkannte die kommunitaristische Komponente im Verhältnis der politischen Kräfte sowie den Widerstand gegen die israelische Besatzungsmacht und die Umverteilung der Ressourcen, die mit dem Wiederaufbau des Landes einherging. Die Opposition hatte sich von Anfang an eindeutig zu dem Christentum bekannt und 1998 schloss sich Hariri dieser Bewegung an. Er war ja wieder Sunnite geworden. Also Kommunitarismus, einerseits Besessenheit, andererseits eine sehr aufgeklärte Form des Kommunitarismus. Und die Fluchtlinie, die von diesem Begriff, von diesem Terminus technicus ausgehen würde auf der Bilderwand, müsste an einer Stelle einen Winkel bilden, einen Knick. Und oben am Knick würde man Hariri platzieren. Und rechts und links würde man dann die Namen oder die politischen Bewegungen platzieren, die in der Regierung bzw. in der Opposition vertreten waren. Aber wo würde man den syrischen Schlichter positionieren? Die Syrer sind hier im Grunde genommen diejenigen, die das Vergrößerungsglas oder die Lampe in der Hand hatten, denn sie konnten damals beliebig die Bilder verrücken und die Störenfriede einsperren. Nach dem historischen Attentat, bei dem Rafik Hariri ums Leben kam, am 14. Februar 2005, haben sich diese beiden Allianzen, die Allianz vom 8. und die Allianz vom 14. März, gegenübergestellt und waren damals gegen den Abzug der syrischen Truppen. Über das Vier-Parteien-Bündnis hinaus, das für die Dauer einer Wahlkampagne alle Kontrahenten vereinte, standen sich aber beide Seiten unter Bezug auf das Datum ihrer Großkundgebungen, 8. und 14. März, nun wieder gegenüber und prägten dann in den 10 folgenden Jahren, kann man sagen, das politische Geschehen im Lande. Sie übten die Macht aus und stellten aber auch aus dem Inneren der Macht sozusagen die Opposition dar. Das Neue an dieser Dualität bestand darin, dass alle politischen Fraktionen, die die verschiedenen Bevölkerungsgruppen vertraten, als unverzichtbar für das Regieren betrachtet wurden. Mit anderen Worten, es gab keine Alternative. Eine stabile Regierung war nur mit der Beteiligung aller vorstellbar. Seit dem Ende des Krieges 1990 also, hatte jede Bevölkerungsgruppe nach einheitlichem Muster ihren politischen Ableger. Und ohne das syrische Diktat hätte der Ausschluss auch nur einer Gruppe die Legitimität der neuen Regierung in Frage gestellt. Diese neue Regierung hatte zwar das Vertrauen einer parlamentarischen Mehrheit bekommen, trotzdem aber wurde ihr vorgeworfen, die Vertretung der Interessen der Wähler an Usurpatoren abgegeben zu haben. Und so passierte es, dass der einflussreichste Führer der Drusen, Walid Jumblatt, die Allianz des 14. März im Juni dieses selben Jahres verließ und vom Hariri-Rivalen aus Tripoli abgelöst wurde. Die neue Mikati-Regierung, wie man sie nannte, tat sich schwer, weil der sunnitische Vertreter von einem umstrittenen, nicht repräsentativen Nachfolger abgelöst wurde. Und der syrische Schlichter war nicht mehr da, um im Sinne der supranationalen Interessen wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Ja, um das Bild abzurunden, wie die Situation sich 2005 präsentierte, noch einige Hinweise. Seit dem Ende des Krieges hatte sich die Hisbollah mit einer parlamentarischen Vertretung zufrieden gegeben. Aber nun bestand sie darauf, auch Mitglied in jeder Regierung zu sein. Und so schloss sich die Hisbollah zusammen mit Amal. Amal war damals die zweite große schiitische Formation. Und so kam eben diese gewisse Trägheit in das politische System hinein. Sogar die Christen mit ihren zwei Formationen, die im Parlament vertreten waren, fühlten sich hintergangen, weil aus diesen zwei Bewegungen der Christen dann nur noch eine wurde. Das heißt, die Minister, die von den Christen gestellt wurden, waren dann nur noch eine Minderheit in der Regierung. Und somit fühlten sie sich deutlich geschwächt, insbesondere in Anbetracht der Großmachtansprüche des sogenannten schiitischen Duos. Und außerdem war die Hisbollah schwer bewaffnet. Und innerhalb der nächsten zwei Jahre hat die Hisbollah ja auch bewiesen, wozu sie fähig war, und zwar auch internationale Kriege zu starten. Und die Hisbollah hat in dieser Zeit auch nie keinen Hehl daraus gemacht, dass sie durchaus auch die Hauptstadt besetzen würde, wenn sie es für notwendig betrachten sollte. Es ist also auch keine Überraschung, wenn einige Jahre später die Hisbollah auch keinen im Libanon gefragt hat, bevor sie dann das syrische Regime unterstützt hat in dem Konflikt, der dann startete. Der Rückzug der syrischen Truppen führte dazu, dass wieder dieselben politischen Formationen die Macht ausübten. Und es entstand im Grunde genommen immer wieder dieselbe Regierung. Natürlich haben sich die Regierungsmitglieder, Vertreter abgewechselt. Aber wenn man sich die verschiedenen Regierungszusammensetzungen seit 2005 im Land mal unter die Lupe nimmt, dann wird augenfällig, dass sich im Grunde genommen nicht viel geändert hat. Und diese Regierungen haben es nicht geschafft, das Land vor einer endlosen Krise zu retten. Die sogenannten Regierungen der nationalen Einheit oder die sogenannten großen Koalitionen sind natürlich alle von innen immer zersetzt gewesen und waren somit zur Uneffizienz verurteilt. Die Minister der Allianz des 8. Märzes und die Minister der Allianz des 14. Märzes spielten immer abwechslungsweise die Rolle derjenigen, die die Macht ausübten. Und man sprach immer damals von der paradoxen Rolle einer Innerregierungsopposition. Weil natürlich mehrheitliche Regierung immer ein Manko, ein Defizit haben an kommunitaristischer Legitimität. Also wartete man immer wieder auf die nächste Regierung. Ähnlich wechselten sich natürlich auch die Präsidenten der Republik regelmäßig ab. Und die zwei letzten Präsidenten im Amt konnten gewählt werden, nachdem das höchste Amt der Republik auch lange Zeit unbesetzt geblieben war. Wenn jetzt die versprochenen Wahlen stattfinden im Frühjahr 2018, dann wird die Legislative insgesamt 9 Jahre gewartet haben, um sich zu erneuern, statt 4, wie in der Verfassung vorgesehen. Und außerdem hat unser Parlament immer wieder zwischendurch sehr, sehr lange Ruhezeiten gehabt. Also wurde dieser Anstand der Communities, der Bevölkerungsgruppen, wie ich ihn genannt habe, stark geschwächt. Jede Bevölkerungsgruppe und jede politische Gruppierung im Land hat ihre eigene Identität und hält sie hoch. Also der Anspruch, die Ambition, über kommunitaristische Grenzen hinaus zu regieren, gibt es nicht mehr. Wie zum Beispiel die Gesetzesvorlage, die Anfang 2013 präsentiert wurde, über die sogenannte orthodoxe Vereinigung. Ein Beispiel dafür. Und man sieht es immer wieder, Vetternwirtschaft, Klientelismus. Und die alten, historischen, traditionellen, laizistischen Parteien sind seit dieser Zeit schwächer denn je. Die Unterstützung der Saudis für die Allianz des 14. März und die iranisch-syrische Unterstützung der Allianz des 8. März haben, sage ich mal, die konfessionelle Spaltung noch verschärft. Und dann erfolgte eine Reihe von politischen Morden. Die Anklage des Sondergerichtes für den Libanon hatte ja die Rolle der Hisbollah in den Vordergrund gestellt bei dem Mord von Hariri. Und auch das hat die Lage noch weiter verschärft. Also waren jetzt konfessionelle Spaltungen ein Problem. Als ein wichtiger Partner der Allianz des 14. März, und zwar die Aunisten, dann noch die politische Seite wechselten, wurde die christlich-islamische Dimension des Konfliktes leicht beschwichtigt. Und die Allianz des 8. März, die bis dahin fast ausschließlich aus Schiiten bestand, etwas, wie soll man sagen, christlich angereichert. Der Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten, der sich in der Region wie ein Lauffeuer verbreitete, hatte nun auch den Libanon erreicht. Es erwies sich in dieser Zeit also höchst unwahrscheinlich, dass die lodernde Konfrontation zwischen Islam und Christen wieder aufflammen würde. Das Verhältnis der politischen Kräfte nach dem Krieg von 2006 sowie die Besetzung von Beirut im Mai 2008 verdeutlichten den intramuslimischen Charakter der Spaltung des Libanons. Ich komme jetzt nochmal zurück zu unserem Bühnenbild und zur Bilderwand. Die Wand von Rabbi Moe. Also, in Bezug auf diesen Zeitraum 2005 bis 2016 halte ich es für angemessen, die Bilder, die die politischen Gruppierungen im Libanon darstellen, auf der einen beziehungsweise der anderen Seite eines Schützengrabens zu platzieren. Man könnte sich zum Beispiel Michel Aoun vorstellen, der dann mit einem Sprung diesen Schützengraben überwinden würde. Oder Walid Jumblat würde einen Fuß auf der einen Seite, den anderen Fuß auf der anderen Seite des Grabens haben. Und das würde somit auch dem unglaublichen Aufstieg der Schiiten Rechnung tragen, der Schiiten und der Hisbollah, nachdem sie in der Regierung Fuß gefasst hatte. Und Nabih Berri zum Beispiel könnte zum Beispiel als Generalsekretär der schiitischen Partei dargestellt werden. Seit der Intervention der Hisbollah in Syrien scheint das Schema der libanesischen Konfrontation nun ein Ende zu nehmen. Die Wendung im syrischen Konflikt und der Rückzug der Saudis aus dem Libanon schwächen natürlich die Allianz des 14. März. Und das geht so weit, dass viele meinen, dass diese Bezeichnung Allianz des 14. März überholt ist. Die Versöhnung der freien patriotischen Bewegung mit den libanesischen Kräften im Januar 2016 hatte, ich sage mal, im christlichen Lager wieder eine relative Hegemonie entstehen lassen. Natürlich nicht so ausgeprägt wie im schiitischen Lager, aber eigentlich vergleichbar mit dem Gewicht der sunnitischen Bewegung. Das wird sehr oft als demokratische, ja, Erneuerung gesehen. Aber man darf nicht vergessen, dass seit über 15 Monaten das Amt des Präsidenten nicht besetzt war. Aoun war natürlich der Verbündete und der Kandidat der Hisbollah. Das heißt, es war hier für die Bewegung des 14. März ein harter Schlag. Aber der Gnadenschuss kam im Oktober von Saad Hariri, dem Anführer der Allianz des 14. März, der seine Unterstützung für Aoun von seiner Ernennung zum Vorsitzenden des Ministerrates abhängig machte. Und so bekam der betagte Herr General Aoun die notwendige Mehrheit für seine Wahl und auch die sunnitische Unterstützung, die er dringend brauchte. Hariri und Jaja setzen sich für Aoun ein. Und die politische Linie wird jetzt auch einseitig von der Hisbollah mitgetragen. Und nun sitzen sie alle im Ministerrat. Und damit hat sich das politische Leben oder Spektakel, wie ich immer sage, geändert. Aber es gibt nach wie vor eine Menge Zankäpfel. Aber statt der Schützengräben, die wir gestern hatten und auf die ich vorhin hingewiesen habe, auf der Bilderwand, sind es heute mehr spanische Reiter oder Hürden. Schranken. Die meisten Schranken und Hürden stehen schlechthin auf den Arbeitstischen der Minister. Und was als Opposition heute bezeichnet wird, das sind nur kleine Randgruppierungen. Der erklärte Wille, diese Art von Regierung beizubehalten in Zukunft, wird natürlich kleine interne Kriege im Keim ersticken. Das wird aber nichts ändern an den Beziehungen zwischen den einzelnen Bevölkerungsgruppen im Lande. Weder die Sunniten noch die Christen werden tolerieren, dass die Hisbollah zu stark wird. Die Hisbollah, die den Staat unterwandert, beansprucht Rechte, wie zum Beispiel das Recht, Kriege zu führen, innerhalb und außerhalb der Grenzen des Landes. Viele politische Anführer halten sich stark zurück gegenüber der Hisbollah, weil sie die Partnerschaft nicht gefährden wollen. Aber es gibt Randgruppierungen in fast jeder Partei, die den Aufstieg der Hisbollah sehr kritisch sehen. Und der Beweis dafür ist, dass es keiner Regierung bislang gelungen ist, die zentralen Probleme anzupacken, zu lösen, wie zum Beispiel das Problem der Inflation, wie zum Beispiel das Problem einer defizitären Energieproduktion, Umweltschutz, Abfallentsorgung. Keiner Regierung ist es gelungen, diese Probleme in den Griff zu bekommen. Das regionale Gefälle wächst und wächst, die sozialen Missstände wachsen, die Arbeitslosigkeit wächst auch. Junge Menschen wandern aus. Das kommunitaristische System schützt seine Anhänger und zieht seine korrupten Anführer nicht zur Rechenschaft. Und so verwandeln sich sogar Ministerien oder Sicherheitsdienste in kommunitaristische Bollwerke, was dazu führt, dass ranghohe Amtsinhaber immer aus denselben Bevölkerungsgruppen angeheuert werden. Der administrative Wasserkopf ist Teil des Systems, genauso wie die wachsende Korruption. Das alles gehört zu diesem System. Das Verhältnis zwischen Bruttoinlandsprodukt und Verschuldung liegt bei über 140%. Und damit sind wir an dritter Stelle weltweit nach Japan und Griechenland. Erschwerend hinzu kommt ein sehr schwaches Wirtschaftswachstum, ein rückläufiges Wirtschaftswachstum, eine hohe Verschuldung, was immer wieder zu Sparmaßnahmen führt. Seit 11 Jahren konnte kein offizieller Staatshaushalt verabschiedet werden. Die Kohlenwasserstoffvorkommen, die vor 7 Jahren vor der Küste des Landes nachgewiesen wurden, werden so schnell nicht gefördert werden. Man behauptet in dieser Sache mit den Kohlewasserstoffvorkommen, man behauptet, dass die Verzögerung verschuldet wurde durch Fehler im Ausschreibungsverfahren, was also im Klartext bedeutet, dass wohl zu hohe Provisionen und Schmiergelder verlangt worden sind. Das Lastenheft, so der Experte Nicolas Sarkis, opfert das nationale Interesse auf, indem hier eine Partnerschaft, eine importierte Partnerschaft aufgebaut werden soll, die aus einer anderen Zeit kommt. Das heißt, heute sieht man in der Politik und in der Gesellschaft wieder weitere Furchen, Trennungen, Spaltungen. Und man muss sich auf weitere Krisen in der Zukunft gefasst machen. Die öffentliche Verschuldung nimmt drastisch zu. Der Immobilienbranche geht es sehr schlecht. Und auch hier führt das wieder zu kommunitaristischen Auseinandersetzungen. Obwohl keine politische Gruppierung, die an der Macht ist, von sich behaupten kann, dass sie das Debakel nicht auch mitverschuldet. Die Laizisten sind es heute, die Aufrichtigen und die Unehrlichen, die diesen Anstand übertrieben hochhalten. Also, Lola Madania wird als Vokabel, als Begriff nicht mehr verwendet. Es ist eine ungenaue Übersetzung des lokschen Begriffes Civil Government. Und ein ägyptischer Salafist hat sich ja vor kurzem diesen Begriff zu eigen gemacht. Er hat ihn vereinnahmt. Und ich denke, dass die Regierung, die sich als Staat verkleidet, gar nicht gewillt ist, eine Trennung vorzunehmen zwischen Kirche und Staat. Die Parteien, die an der Macht sind und die sich immer auf die Duala Madania berufen, haben nie konkrete Maßnahmen ergriffen, um aus dem Land ein laizistisches Land zu machen. Sowohl das Scheitern der Abschaffung des politischen Kommunitarismus, die am Abkommen von Taif steht, als auch die derzeitige Diskussion über das Wahlrecht und das Verlangen nach einem neuen zivilrechtlichen Status haben gezeigt, wie schwach die laizistische Bewegung im Lande ist. Eine Schwäche, die natürlich auf die historisch gewachsenen Strukturen und dichten Netzwerke des Kommunitarismus zurückzuführen ist und die dem Individuum in unserer Gesellschaft jede Selbstständigkeit nimmt und die dazu führt, dass Menschen von Gruppenchefs bevormundet werden. Und so bleibt die Angst vor dem anderen der einzige Modus operandi zwischen den Bürgern. Und diese tief verankerte Tradition, die einen hohen Tribut an Unbehagen fordert, hat eine festgefahrene Situation hervorgebracht. Es passiert nichts mehr. Seit geraumer Zeit erweckt das System den Eindruck, erstarrt, erlahmt zu sein, in unwiderruflicher Art und Weise. Die internen Hürden und Stolpersteine, diese Schranken, werden durch äußere Einflüsse noch verschlimmert. Und man weiß, dass die libanesische Gesellschaft von der Tradition her ein optimaler Nährboden für diese Einflüsse von außen bildet. Das ständige Wechselspiel zwischen diesen exogenen Faktoren macht jede Prognose über die Zukunft der systemischen Krise unmöglich. Wir sollten also besser die Bilderwand von Rabin Mouret im Auge behalten, um uns aufzustellen, um bereit zu sein und um der künftigen Situation die Stirne bieten zu können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.